Atlantic Talk. Sicherheits- und außenpolitische Analysen, Strategien und diplomatische Optionen. Ein Podcast der Deutschen Atlantischen Gesellschaft.
Hallo und herzlich willkommen. Und vielen Dank am Anfang für Ihr Interesse an dieser 62. und damit ersten Atlantic Talk Podcast Folge im Jahr 2025. Ich bin Oliver Weiland, Ihr Host und Moderator und das sehr gerne. Die aktuelle strategische Lage für das vor uns liegende Jahr in den Blick zu nehmen, das geht schlicht nicht, ohne auf die rasanten sicherheits- und außenpolitischen Konsequenzen der erneuten Präsidentschaft von Donald Trump einzugehen. Am 23. Februar wird in Deutschland eine neue Regierung gewählt. Vorher gibt es noch die Münchner Sicherheitskonferenz. Währenddessen tobt der russische Angriffskrieg in der Ukraine weiter. Schließen sich Autokraten weltweit immer enger zusammen, droht die EU sich selbst zu zerlegen und Präsident Trump Grönland notfalls mit Gewalt zu erobern. Nein, es wird ganz sicher nicht alles beim Alten bleiben in diesem Jahr 2025. Werden auch wir, und damit meine ich sowohl wir in Deutschland wie wir in Europa lebenden Bürgerinnen und Bürger, uns selbst auch verändern? Freiwillig, fröhlich oder notgedrungen? Wir haben jedenfalls allen Grund, genau hinzuschauen, wie sich die aktuelle sicherheitspolitische Lage entwickelt, wie sie einzuschätzen ist und wie wir mit unserem Faktenwissen darauf reagieren sollten. Das zu besprechen begrüße ich jetzt sehr herzlich meinen heutigen Gast, Frau Dr. Liana Fix vom US-amerikanischen Council on Foreign Relations, CFR, in Washington. Die studierte Geschichts- und Politikwissenschaftlerin arbeitet in der New Yorker Zentrale des, ich glaube, man kann wohl sagen, bedeutendsten amerikanischen Thinktanks als Fellow for Europe. Die Schwerpunkte ihrer Arbeit sind die deutsche und europäische Außen- und Sicherheitspolitik, Osteuropa, Russland sowie die europäische China-Strategie. Und ich freue mich sehr, dass Sie heute dabei sind und heiße Sie herzlich willkommen, Frau Dr. Liana Fix.
Ganz herzlichen Dank.
Sie sind im Moment dieses Gesprächs auch in Washington.
Genau.
Ich sag mal auch für die Hörerinnen und Hörer, dieses Gespräch nehmen wir am 28. Januar auf. Sie waren bei der Amtseinführung, der Inauguration selber auch nah dran. Der Präsident hat darin von goldenen Zeiten gesprochen, die Amerika unter seiner Führung bevorstehen. Ich frage Sie mal ganz direkt, wie ging es Ihnen während dieser Rede?
Ja, die Rede bestand eigentlich aus zwei Teilen. Der erste Teil war der Wahlkampfteil, der innenpolitische Teil. Der zweite Teil hat versucht, fast schon in Anlehnung an Ronald Reagan, eine große Vision für die Präsidentschaft Donald Trumps aufzuzeigen, eine große außenpolitische Vision. Er hat Bezug genommen auf McKinley, einen ehemaligen amerikanischen Präsidenten, der auch ein Geschäftsmann war und allerdings eine imperialistische US-Außenpolitik verfolgt hat. Also es war nicht so dunkel und schockierend wie Trumps Rede in 2016, aber es war in der Radikalität und in der Reichweite, die er für seine Politik sieht, nicht nur vier Jahre, sondern ein goldenes Zeitalter, fast schon einschüchternd.
Denken Sie, dass er am Ende vielleicht recht bekommen könnte? Stehen Amerika goldene Zeiten bevor?
Er hat auf jeden Fall jetzt schon damit recht, dass er natürlich bereits jetzt eine absolute historische Figur ist. Vielleicht eine der größten historischen Figuren im 20. und 21. Jahrhundert in der US-amerikanischen Politik. Dass er wiedergewählt worden ist, ist beeindruckend, das kann man nicht anders sagen. Und auch die Art und Weise, wie er erkannt hat, dass sowohl in den USA als auch in der Welt ein anderer Wind weht und davon profitiert, das ist schon etwas ganz Besonderes, um es möglichst neutral zu formulieren. Er versucht gerade auch im Wirtschaftsbereich die USA ganz klar gegen alle nach vorne zu bringen. Ob das aber am Ende für die USA ein goldenes Zeitalter sein wird, in dem sie profitiert auf Kosten von allen anderen, oder ob das goldene Zeitalter der Vergangenheit, wo die USA mit ihrem Partner und Alliierten profitiert hat, nicht das bessere Modell war, das wird sich jetzt herausstellen.
Ja, ja. Ich meine, die USA haben in der Vergangenheit gewiss nicht immer eine rühmliche Rolle gespielt, aber immerhin nach dem Zweiten Weltkrieg waren es die USA, die regelbasierte internationale Ordnung aufgebaut haben, Staaten auch Schutz und Wohlstandswachstum vermittelt haben. Und jetzt macht ein verurteilter Straftäter, notorischer Lügner, Verfassungsfeind, als Präsident, als erstes Millionen Menschen zu innerstaatlichen Opfern, erpresst die einzigen Nachbarn Mexiko, Kanada, droht Grönland wie auch Panama mit völkerrechtswidrigen, teilweise militärischen Aktionen. Also schlau ist es ja doch nicht als Modell für die Zukunft.
Naja, das wird man sehen. Was Trump verstanden hat, ist, dass die Ära der Globalisierung vorbei ist. Das spürt er ganz klar. Und er hat sehr geschickt auf diesen Emotionen, auf der Wahrnehmung, auf der Klaviatur gespielt, dass die USA zu Unrecht ausgenutzt werden. Und natürlich haben die USA unglaublich profitiert von dieser Ordnung, die sie etabliert haben. Natürlich nimmt man an, dass das auch für die USA vorteilhaft war. Aber Trump war sehr geschickt darin, den Finger in die Wunde zu legen, dort, wo er glaubt, dass es für die USA eben nicht vorteilhaft war oder wo sie zu viel Verantwortung übernommen hat. Und diese Emotionen zu spüren, sie zu bestärken, populistisch zu überhöhen und damit erfolgreich eine Wiederwahl zu gewinnen in einem Ausmaß, dass es im Prinzip kaum noch Widerstand gibt zu seiner Amtszeit hier in den USA. Das mag man kritisch sehen, aber ob das ein schlaues Vorgehen ist, es ist aus Trumps Sicht zumindest ein erfolgreiches Vorgehen.
Ich bin mir, wenn ich an die Amerikanerinnen und Amerikaner denke, gar nicht wirklich sicher, ob die sozusagen das alte Modell wiederhaben wollen, eines Platz 1 der Weltpolizei und sowas. Also die ganzen Austritts- und isolationistischen Momente, die Trump hat, also Pariser Klimaabkommen, WHO, vielleicht aus der NATO raus, WTO, womöglich der UNO, IWF, der Weltbank, all das hat ja was Isolationistisches. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass die Amerikaner eigentlich so mit dem Land selber und mit sich ausreichend zufrieden sein wollen.
Ja, tatsächlich hat in der US-amerikanischen Geschichte gab es eigentlich immer ein Pendel, was in den unterschiedliche Richtungen geschwungen ist. Es gab mehrfach eine isolationistische Phase in der US-Geschichte, zum Beispiel auch vor dem Eintritt in den Zweiten Weltkrieg, wo ja auch ganz viele Amerikaner und Amerikanerinnen gesagt haben, damit wollen wir nichts zu tun haben. Und das hat sich immer historisch wiederholt. Dadurch aber, dass die USA wirtschaftlich und militärisch eine so übergroße Rolle einnehmen in der Welt und insbesondere seit dem Zweiten Weltkrieg, ist es so, dass selbst wenn sie eine isolationistische Politik verfolgen möchte und nach den Erfahrungen aus Afghanistan, aus Irak, dieses Gefühl, man steckt in ewigen Kriegen drin, sehr dominant war in der US-Bevölkerung, selbst dann hat die Geschichte so eine Eigenart, zurückzukommen und den Amerikanern zu zeigen, aber ohne euch geht es doch nicht. Ohne euch funktioniert die Ordnung nicht. Das ist zum Beispiel auch etwas, worüber Bob Kagan, der US-amerikanische Politikwissenschaftler und Historiker, ein Buch geschrieben hat. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, dass das Pendulum wieder zurückschwingt zu einer global orientierten internationalen Politik der USA, die Gemeingüter für alle bereitstellt. Momentan ist das Pendulum aber in die andere Richtung geschwungen, weil eben das Gefühl da war, wir haben zu viel bereitgestellt, wir haben uns zu sehr als Weltpolizist engagiert und wollen das nicht mehr weitermachen.
Das hängt ja auch damit zusammen, dass es diese große Klammer gibt des globalen Wettlaufs zwischen China und den USA. Seit der ersten Amtszeit Obamas steht der Indo-Pazifik und die systemische Rivalität mit China natürlich ganz oben auf der Agenda. Bestimmt auch das wirtschaftspolitische Handeln der USA, auch unter Biden, der zwar multilateral argumentiert hat, aber doch auch immer innerhalb dieser China-Wettbewerbsklammer agiert hat. Erwarten Sie jetzt im Blick auf China nochmal grundsätzlich Neues von Trump?
Ja, das Faszinierende ist ja tatsächlich, dass, wie Sie beschrieben haben, China war der einzige noch bestehende Konsensus hier in Washington DC. Republikaner und Demokraten, wenn sie sich auf etwas einigen konnten, dann darauf, dass die USA ihre globale Rolle als Hegemon nicht an China verlieren darf. Der TikTok-Ban, also die Verbietung von der chinesischen Plattform TikTok oder beziehungsweise die Forderung, dass sie verkauft werden müsse an US-Investor, ist einstimmig durch das US-Repräsentantenhaus und den Senat gegangen. Das Faszinierende, was wir jetzt aber sehen, ist, dass diejenigen, die gehofft haben, Donald Trump würde gegenüber China eine taffe Position verfolgen, momentan eher enttäuscht sind. Das sieht so aus, als ob er eher versucht, einen Deal mit China zu finden, was davon spricht und davon zeugt, dass er nicht das gleiche Verständnis hat von der US-Rolle als globaler Hegemon, der sich gegen China durchsetzen muss. Für ihn geht es eher darum, wie finde ich ein Auskommen mit diesen anderen Mächten, das zu unserem Vorteil ist. Aber Taiwan zum Beispiel ist etwas, was aus Tomscher Perspektive nicht unbedingt im nationalen Interesse der USA liegt, die Insel gegen eine mögliche chinesische Invasion zu verteidigen. Er hat völlig überraschend jetzt angekündigt, dass es Zölle auf taiwanesische Chips geben wird, von denen die USA abhängig ist. Im schlimmsten Fall könnte das ein Zeichen sein, dass Donald Trump versucht, diese Abhängigkeit von Taiwan zu lösen, um dann zu sagen, wir haben nichts mehr verloren, nicht im Indopazifik. Das kann doch zumindest Taiwan Chinas Bereich werden. Und das ist nicht nur verwirrend, sondern auch für viele, die sich wirklich Sorgen machen über China hier in Washington DC, momentan sehr enttäuschend.
Also der wirtschaftspolitische Streit mit China liegt ja doch im Wesentlichen, weil Sie jetzt die Zölle auch genannt haben, darin, dass China zum Beispiel noch kurz vor Trumps zweitem Amtseintritt Exportverbote ausgesprochen hat, Gallium, Germanium, diese ganzen, die superharten Materialien mit Dual-Use-Charakter verhängt hat. Also sehr demonstrativ auch gezeigt hat, also ein Handelskrieg tut uns nicht wirklich weh. Das ist ja auch eine Frage, also ob die Abhängigkeit von China wirklich überhaupt gegeben ist, sodass diese Zölle nicht auf wie ein Bumerang wirken.
Ja, also das ist natürlich auch eine Reaktion auf eine Politik der Restriktion, insbesondere von Technologie, die Biden-Administration verfolgt hat. Sie hat ganz stark darauf gesetzt, Technologien, Hochtechnologien nicht an China weiterzugeben und zu limitieren, wie viel China insbesondere im Bereich künstliche Intelligenz investieren kann. Das hat natürlich China geärgert. Man sieht jetzt auch, dass in der chinesischen Variante von ChatGPT, die veröffentlicht worden ist, da ganz starkes chinesisches Messaging auch dahinter steht.
DeepSeek meinen Sie jetzt, ne?
Genau, DeepSeek. Wir haben das geschafft mit sehr viel weniger Kosten und so weiter und so fort. Ob das alles dann wirklich so stimmt, wie es aus chinesisch dargestellt wird, ist nochmal eine andere Sache. Aber der Hauptkonfliktpunkt zwischen China in den USA und den USA in der Zukunft, der auch relevant ist für das Militär, wird Technologie sein. Da geht es nicht mehr um kleine Handelsströme von Manufakturen und so weiter. Die USA haben jetzt schon klar gesagt, dass sie keinerlei chinesische Autos in ihr Land lassen werden, im Gegensatz zu Europa. Das Wichtigste, der Battleground, das Schlachtfeld der Zukunft, wenn man es so nennen möchte, zwischen den USA und China wird Technologie sein.
War ja auch kein Zufall, dass die DeepSeek-Pressemeldung am Tag der Inauguration in China veröffentlicht worden ist. Hat zwar eine Woche gedauert, aber dann sind die Werte der US-amerikanischen Tech-Firmen um, das heißt, mehrere hundert Milliarden eingebrochen in der Börse, ne? Das ist ja keine Kleinigkeit.
Absolut, ja.
Was würden Sie denn beispielsweise Herrn Rubio jetzt empfehlen, wie mit China umzugehen ist auf amerikanischer Seite? Von dem Council aus oder von Ihren auch wissenschaftlichen Einschätzungen?
Ja, wir haben ja diese interessante Dynamik, dass Donald Trump positiv überrascht hat, was die Ukraine und Russland angeht bisher. Das heißt, er hat nicht die Ukraine Russland zum Fraß vorgeworfen oder die Kapitulation gefordert, sondern hat mit einer Strategie des maximalen Drucks versucht, auf Putin Einfluss auszuüben, dass er an den Verhandlungstisch kommt. Das ist mehr, als man erwartet hat. Aber eben auf der anderen Seite bei China überraschenderweise sehr viel weniger, als man erwartet hat mit Blick auf Druck gegenüber China. Für Marco Rubio, der war immer ein Falke, was China angeht. Und das Spannende in Washington DC gerade ist, dass natürlich ganz viele Namen herumgehen, dass ganz viel die Flure und die Gerüchteküche natürlich daraus besteht, wer geht wohin, wer übernimmt welche Positionen auf höchster, mittlerer Ebene und so weiter. Aber dahinter steckt natürlich auch eine strategische Aussage, je nachdem, welche Positionen wie besetzt werden, nämlich welches rivalisierende Lager hier in Washington DC kann sich durchsetzen. Und es gibt das Lager von denen, die eher transatlantisch orientiert sind, der neue Nationalsicherheitsberater, Mike Walls ist das, Rubio ist das sicherlich auch. Dann gibt es die argumentieren, dass Europa sich um sich selbst kümmern müsse und dass man sich voll auf China konzentrieren muss und deswegen Europa keine Unterstützung mehr anbieten kann. Und dann gibt es die ganz isolationistisch unterwegs sind und sagen, wir wollen weder uns mit China in einen Konflikt begeben, noch wollen wir in einen Konflikt in Europa mit hereingezogen werden. Und all diese Lager werden jetzt sozusagen aufgestellt mit Personal. Und die entscheidende Frage wird dann sein, welches dieser Lager bekommt das Gehör von Trump? Und für die Europäer ist das Wichtigste jetzt, Einfluss zu haben, indem sie proaktiv Vorschläge machen, sowohl was die China-Politik angeht, als auch was NATO-Ukraine angeht, um dieses Lager in Washington D.C., was eher noch transatlantisch orientiert ist, zu stärken und denen die Möglichkeit zu geben, zu Trump zu gehen und zu sagen, schau mal, Donald, das sind die Vorschläge der Europäer, das wollen die alles tun, wir finden das gut. Die wollen mehr mit uns zusammenarbeiten, was China angeht, die wollen Verantwortung für die Ukraine übernehmen, die wollen mehr für Verteidigung ausgeben. Das ist eine gute Sache und das muss eigentlich das sein, worauf die Europäer jetzt setzen, sowohl was China angeht, als auch was NATO-Ukraine angeht.
Ich habe noch eine Frage zu dem Komplex, den wir jetzt mit China besprochen haben, der da reinspielt, wenn es auch ein bisschen abseits liegt. Das ist das Thema Grönland. Die Ansage an die Grönländer bzw. eben die Dänen, dass er sich in Grönland einverleiben werde, egal ob es kauft oder erobert, ist ja so rechtlich und moralisch jenseits von Gut und Böse. Grönland ist natürlich wichtig, sowohl was die militärischen frei werdenden Seewege betrifft durch das schmelzende Eis, als auch eben die Unabhängigkeit von China mit den seltenen Erden, die unter Grönland liegen sollen. Ist das nicht aber die Art und Weise des Vorgehens auch wieder eine völlige Destabilisierung des amerikanischen Grundmodells? Also das ist ja nicht anders, wenn Herr Trump sagt, ich erobere Grönland, wie wenn Herr Xi Jinping Taiwan oder Putin entsprechend die Ukraine sich einverleiben will. Das stößt doch allen Partner vom Kopf.
Genau, aber ich glaube, bei zwei Punkten muss man sich sehr klar sein. Erstens, man braucht dem gar nicht mehr hinterher zu trauern. Das ist natürlich nicht so, wie die USA vorher agiert haben. Aber es bringt auch nichts, Trump mehr daran zu messen, weil das ist nicht das, wie er Politik macht. Und das wird auch wahrscheinlich nicht mehr so zurückkommen, egal ob es Trump ist oder ob es sein Nachfolger da ist. Diese Position der USA als diejenigen, die die internationale Ordnung aufrechterhalten und Gemeingüter weitergeben, ist mit Trump an ein Ende gekommen und es ist unwahrscheinlich, dass jemand es genauso wieder fortsetzen wird, wie Joe Biden es versucht hat und wie wir es in der Vergangenheit gewohnt haben. Und das Zweite ist, wir müssen aus europäischer Sicht aufpassen, dass wir Donald Trump, obwohl er natürlich ein Populist ist, obwohl er jetzt natürlich versucht, die Grenzen auszutesten, zu überschreiten, die ihm die demokratische Verfassung der USA gibt, dass wir Donald Trump nicht in einen Topf werfen mit Putin und Xi Jinping und dann selbst zufrieden zu Hause sitzen und sagen, ach wie schrecklich, all diese Autokraten in der Welt, wir sind besser und das finden wir nicht gut. Das wäre eine Äquidistanz zu den USA, die sich die Europäer nicht leisten können, die im Moment noch weder berechtigt ist, denn dass Wladimir Putin einen Vernichtungskrieg in der Ukraine führt, ist noch überhaupt nicht vergleichbar mit Trumps Aussagen gegenüber Grönland und ist auch nicht vergleichbar mit dem, was Xi Jinping in seinem Land macht. Und die USA sind weiterhin trotz allem der wichtigste Partner Europas. Solange Europa sich nicht um selber verteidigen kann, sind die USA unsere Partner, ob wir wollen oder nicht. Oder wir akzeptieren, dass wir uns alternativ Russland oder China unterwerfen müssen. Da sind die Alternativen leider nicht besonders gut und es ist unsere eigene Schuld, dass wir uns nicht weitere Alternativen, wie zum Beispiel ein starkes, verteidigungsfähiges Europa geschaffen haben. Das, diese beiden Punkte vorausgesagt. Trotzdem ist es natürlich kompletter Wahnsinn, dass Donald Trump Grönland kaufen möchte und gegenüber Dänemark so agiert, wie er es tut. Das Erschreckende momentan ist, dass man am Anfang dachte, so wie in der ersten Amtszeit könnte man diese scheinbar verrückten Ideen, wobei es natürlich einen wahren Kern gibt. Die Arktis wird ein Punkt geopolitischer Rivalität werden und die USA und der Westen müssen da stärker sich engagieren. Aber man hat natürlich trotzdem gehofft, dass das nur so eine verrückte Idee war, die ja wieder vergessen wird. Er hat das aber jetzt nochmal bestärkt in einem Telefonat gegenüber der dänischen Premierministerin. Und es liegt eben auch auf einer Linie mit einer Politik der ja, der Einflusssphäre in der westlichen Hemisphäre, die die USA schon immer natürlich hatte, aber die Donald Trump jetzt nochmal auf die Spitze treibt gegenüber Grönland, Kanada, Mexiko, Südamerika. Das heißt, für ihn ist ganz klar, dass die USA, genau, Kolumbien, dass die USA in ihrer Einflusssphäre agieren kann, wie sie wollen. Dass die Länder mögen sagen, das ist für uns nichts Neues. So haben wir die USA schon immer gekannt. Aber zumindest seit in den letzten Jahrzehnten hat man da doch versucht, einen anderen Ansatz zu wählen. Und Trump fährt jetzt mit einer Radikalität zurück zu alten Zeiten von wir diktieren den Ländern, was sie zu tun haben, oder eben haben plötzlich einen Anspruch auf Grönland, der schon ein Ernst ist. Und deswegen muss man sich diesen Satz, sollte man Trump wörtlich nehmen, ja, oder sollte man ihn einfach nur ernst nehmen, muss man sich nochmal überdenken. Dieser Trump ist nicht der gleiche Trump wie in der ersten Amtszeit.
Ja, und er ist besser vorbereitet auch, seine Ziele umzusetzen. Ne? Ab dem ersten Tag war ja auch, ist ja in gewisser Weise auch beeindruckend, ne? Beeindruckend, aber eben auch erschreckend, wie schnell die Sachen umgesetzt sind.
Ja.
Ich würde gerne nochmal das Thema Russland und Ukraine und Trumps Planungen, soweit man das jetzt abschätzen kann, genauer anschauen. Also wie könnte ein Deal-Frieden zwischen Trump und Putin aussehen? Muss man von vornherein sagen, ja, wird auf Kosten der Ukraine gehen, weil was denn die Ukraine interessiert Trump genauso wenig wie Taiwan oder was auch immer. Oder sehen Sie da Möglichkeiten, auch die zu einer wirklichen Lösung führen für das ukrainische Volk, mit Europa gemeinsam auf dem Weg zur Beendigung dieses Konflikts?
Ja, was wir gerade sehen von Trumps Seite ist, er fokussiert sich ganz stark auf einen Endzustand. Er möchte einfach nur, dass das Töten endet. Endepunkt aus. Was in sich ja auch nicht verkehrt ist. Es ist ja, menschlich gesehen, unfassbar, welches Leid passiert. Während im Gegensatz dazu hat sich die Biden-Administration sehr stark auf den Prozess statt den Endzustand fokussiert. Die haben gesagt, wir unterstützen die Ukraine, wie lange es dauert, und geben ihnen, was immer sie brauchen. Und das Problem bei dem Ansatz der Biden-Administration war, dass irgendwann die Frage kam, aber was ist denn jetzt der Endzustand? Worauf arbeiten wir hin? Während Donald Trump den Endzustand auf eine Art und Weise beantwortet, die das Risiko birgt, dass nur, dass die Waffen schweigen, keinen langfristigen und nachhaltigen Frieden bringen wird. So, das heißt, es gibt noch einen zweiten Schritt. Wenn die Waffen schweigen, wie stellt man sicher, dass die Waffen auch langfristig schweigen? Und das ist das Thema Sicherheitsgarantie, was schon ganz lange diskutiert worden ist. Wie verhindert man, dass Russland wieder angreift? Donald Trump hat das Thema ausgelagert. Er hat sowohl zu Macron als auch zu Zelensky gesagt, nach Medienberichten, ihr kümmert euch um die Sicherheitsgarantie, also das ist Aufgabe der Europäer. Was auch nicht völlig absurd ist, denn es ist immerhin die europäische Nachbarschaft, in der dieser Krieg stattfindet. Aber die Europäer sind im Moment noch sehr zurückhaltend, wirklich proaktiv darüber nachzudenken, wie sie einen solchen Waffenstillstand absichern könnten. Und haben wir sehr viele Bedenken, zum Teil berechtigte Bedenken, zum Teil, also was tun wir, wenn uns doch eine Rakete, europäische Truppen von einer Rakete aus Russland getroffen werden? Sind die USA dann an unserer Seite? Ist es dann ein Artikel 5 Fall? Eigentlich nicht, weil es außerhalb des NATO-Territoriums ist. Können wir überhaupt eine militärische Mission in der Größe selber stemmen, ohne substanzielle Unterstützung der USA? Aber es wiederholt natürlich ein Muster, was man aus der Vergangenheit kennt, dass die Europäer zu den USA schauen und sagen, bitte sagt uns, was wir tun sollen, und nimmt jedes Risiko von unseren Schultern, und dann können wir uns überlegen, etwas zu tun. Und das ist natürlich etwas, worauf Donald Trump keine Lust mehr hat, und wo es natürlich auch in Europas eigenem Interesse wäre, dass man fähig sein müsste, einen Frieden abzusichern, anstatt nur die Bedenkenträger zu sein und zu sagen, gut, wir machen es nicht, dann passiert halt nichts.
Ja, das Modell ist ja der Pufferzone. Ne? Bisher eroberte Gebiete sind zwar nicht auf ewige Zeiten, aber erstmal als russisch zu betrachten, inklusive der Krim, und an der jetzigen Front wird sozusagen eine Pufferzone eingerichtet, die dann die Europäer kontrollieren sollen. Das hieße halt europäische Bodentruppen, ob das jetzt NATO-Truppen sind oder nicht. Da ist ja die Polen, und mit dem Außenminister Sikorski und Macron stünden dafür ja wohl angeblich bereit. Die deutsche Regierung ziert sich. Aber wie schätzen Sie das denn ein? Wird es zu so einer Variante kommen, bei der die Amerikaner zwar nicht aktiv gestalten, jetzt mitmachen, aber Beistandsgarantien oder Sicherheitsgarantien geben, die halt über das Budapester Memorandum von 94 wirklich weit hinausgehen?
Ja, das ist sowohl aus europäischer Sicht als auch US-amerikanischer Sicht eine Frage. Die Amerikaner sagen, wenn die Europäer das absichern, wollen wir nicht, dass das wieder dazu führt, dass wir wieder mit reingezogen werden. Das heißt, die wären sehr zurückhaltend zu sagen, sobald eine russische Rakete europäische Truppen trifft, bricht ein US-amerikanischer russischer Krieg vom Zaun oder eine Auseinandersetzung zwischen der NATO und Russland. Das ist genau das Gegenteil, was sie wollen, nämlich die Verantwortung den Europäern zu übergeben. Für die Europäer scheint die Verantwortung alleine aber zu groß zu sein, um sie zu stemmen. Das ist ja auch eine berechtigte Frage. Kann man das überhaupt operationell selber stemmen und braucht es nicht doch irgendeine Art von Zusicherung aus amerikanischer Seite, dass sie zumindest in irgendeiner Form aktiv werden, sollte Wladimir Putin das testen. Denn es kann natürlich auch den Beistandsartikel der NATO unterminieren, wenn Putin europäische Truppen in der Ukraine angreift. Und dann die USA aber nicht zur Hilfe kommen. Das ist natürlich die Frage, okay, würden sie das tun, wenn es um das Baltikum oder um Polen gehe? Also es ist nicht einfach und die Bedenken sind nachzuvollziehen. Was aber nicht geht, ist einfach nur zu warten. Da sind die Europäer natürlich gut zu warten, bis sie Klarheit haben von amerikanischer Seite. Und das ist das, was man die Tage viel hört aus europäischen Hauptstädten. Wir müssen erst wissen, was genau, wie die Amerikaner das wollen, wie sie ihre eigene, also ein Verhältnis, der wo die Europäer nicht proaktiv Szenarien entwickeln, sondern immer nur Fragen stellen an die amerikanische Seite und dann wollen, dass die Amerikaner mit fertigen Antworten und Lösungen zu ihnen kommen und ihnen sagen, was sie tun sollen. Und das ist eben ein Modell, was so mit dieser Administration nicht mehr funktionieren wird.
Ich denke, das ist den meisten europäischen Staaten ja doch auch klar. Zumal man eben sehen muss, beispielsweise jetzt die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas hat ja unter Bezug auf die Informationen verschiedener Geheimdienste einen möglichen russischen Angriff ab 2028 den Europäerinnen und Europäern vor Augen gestellt und davor gewarnt. Das ist ja eine Dimension, die über die Ukraine hinausgeht, während zwar alle sagen, die Ukraine verteidigt Europa, aber dennoch eine andere Dimension, die sich die europäischen Staaten ja nun wirklich irgendwie auch ins To-Do schreiben müssen. Was macht man jetzt damit, ne? Auch jenseits von 2, 3, 3,5 oder 5% der Rüstungsausgaben. Genau. Der NATO-Generalsekretär Rutte hat gefordert, dass die Europäerinnen und Europäer eine Kriegsmentalität aufbauen müssen und das zügig. Kriegsmentalität in Europa. Was heißt das?
Ich glaube, es ist, sich sozusagen an Jahreszahlen festzuhalten, es kann natürlich auch immer sozusagen eine Falle sein. Aber was natürlich total stimmt, ist, dass Russland die Reserven, die es gerade aufbaut, an Militär, an Munition und so weiter, an Rüstung, und die es von China vor allem hauptsächlich bekommt. Das sollten wir nicht unterschätzen, dass so sehr sich die Europäer auf Russland fokussieren, China der Hauptgrund ist, dass Russland überhaupt noch steht und diesen Krieg weiterführen kann und Russland aktiver unterstützt als jemals zuvor in der Durchführung dieses Krieges. Und das erlaubt Russland eben auch Reserven anzulegen. Und das ist natürlich das Beunruhigende, diese Reserven für die Zukunft, für einen Konflikt, der über die Ukraine hinausgeht. Und deswegen ist eben eine Erhöhung der Verteidigungsausgaben nicht nur etwas, was man machen würde, um Donald Trump zu gefallen, sondern das ist eben im ureigenen europäischen Interesse. Und was natürlich besonders wichtig dabei ist, dass man nicht nur einfach die Verteidigungsausgaben erhöht über gemeinsame Schulden oder wie auch immer man das machen will, sondern dass man sich auch überlegt, wie genau nutzen wir das? Also können wir es schaffen, uns als Europäer so aufzustellen, dass wir unsere Abhängigkeit von den USA reduzieren können, nicht nur weil es Donald Trump ist, sondern weil wir in Zukunft auch fähig sein müssen, so eine Mission wie für die Ukraine selbst auf die Beine stellen zu können, ohne dass wir riesige Lücken haben, die wir ohne die Amerikaner nicht schließen können und ohne dass jedes Land für sich selbst versucht, eine kleine Mini-Armee zu bauen, die alles abdeckt. Das ist ja sozusagen das Grundproblem der europäischen Militärs, die mangelnde Kooperation, das mangelnde Verständnis als eine Gesamteinheit. Und das sind die großen Fragen, mit denen man sich beschäftigen müssen.
Das liegt halt an dem, was wir am Anfang sagten, dem allgemeinen Trend zum Nationalismus, dass jeder meint, mit seinem eigenen individuellen staatskapitalistischen System für sich allein sorgen zu können. Das ist in Europa nun mal so. Und je mehr die nationalistischen und gleichzeitig russlandfreundlichen Parteien im Moment dabei sind, fast die Regierung zu stellen oder mitzustellen, umso schwieriger wird das für Europa. Das ist ja deutlich.
Ne? Absolut.
Ja. Wie sollte sich denn Europa zu China verhalten? Im Moment ist ja die europäische Strategie eigentlich ein De-Risking, aber vielmehr auch nicht. Die Handelsbeziehungen bleiben da, bis auf vielleicht eine leichte Stärkung der Resilienz der europäischen. Aber was würden Sie denn in Bezug auf die China-Politik empfehlen, wenn man betrachtet, dass China und Russland eine Militärallianz haben, beide Sabotageakte mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nach Aussagen der Geheimdienste, Sabotage und Cyberangriffen auf Europa machen? Reicht ein De-Risking als europäische Strategie aus gegenüber China?
Ja, die Europäer haben viel zu lange und tun das leider auch weiterhin größtenteils einen wirtschaftlichen Blick auf China. Das heißt, sie sehen die Abhängigkeiten von Rohstoffen, sie sehen den Druck, den China potenziell ausüben kann, sie haben Sorge um ihre eigenen Firmen, dass China retalieren könnte für jegliche EU-Sanktionen. Dabei ist China längst über das Stadium einer reinen wirtschaftlichen Herausforderung hinausgewachsen. Nicht nur durch die Unterstützung für Russland in der Ukraine, mit der China eigentlich eine Bedrohung für die europäische Sicherheit geworden ist, sondern auch, weil man sieht, wie zum Beispiel russische Kapitäne auf chinesischen Schiffen ihre Anker über den Boden zerren und damit Kabel trennen. Weil man sieht, wie Russland, China, Nordkorea und Iran immer enger zusammenarbeiten. Das heißt, wovor die Europäer bisher die Augen verschließen, ist China als ein Sicherheitsinteresse wahrzunehmen, weil sie eben hoffen, kurzfristig noch möglichst viele Gewinne in China abschöpfen zu können. Und gleichzeitig übersehen sie aber eben auch, was für eine wirtschaftliche Gefahr China mit ihrem massiven Exportüberschuss mittlerweile darstellt. Also die Anzahl, die Masse an chinesischen Elektroautos, die China irgendwo loswerden muss, und andere Länder haben ihre Märkte bereits geschlossen, wie die USA, wie Kanada, werden ein riesiges Problem für Europa sein. Man sieht jetzt schon, dass auch in Afrika diese riesige Überkapazität an Manufaktur, die durch chinesische Subventionen ja vorangetrieben wird. Chinesische Elektroautos sind ja so günstig, weil sie staatlich subventioniert sind in einem Ausmaß, wie es in Europa und in den USA nicht der Fall ist, dass das einfach eine riesige Herausforderung sein wird für die europäische Industrie, auch für andere Länder weltweit. Diese chinesische Überkapazität sollte nicht unterschätzt werden. Und die Zölle, die bisher die Europäische Union beschlossen hat, zum Beispiel eben auf chinesische E-Autos, werden wahrscheinlich nicht ausreichen. Und damit kommen wir in eine Situation, wo China nicht mehr das Land der Möglichkeiten ist, sondern im Moment das Land, aus dem eine wirtschaftliche Bedrohung für die europäische Industrie und eine sicherheitspolitische Bedrohung für die europäische Sicherheit kommt.
Ja, aber wenn Wohlstand und Sicherheit solche Gegensätze sind und man sich darauf einlässt und vernünftig die Sicherheit als Priorität betrachtet, wie würde sich das Leben der Menschen in Deutschland oder in Europa denn verändern?
Also die Verteidigungsausgaben zu erhöhen ist ja tatsächlich etwas, was nicht völlig unbekannt ist. Das ist ja etwas, was wir aus Kalten Kriegszeiten kennen. Die Frage ist, wie finanziert man das? Und da ist eine Erhöhung der Schuldenlast in der Europäischen Union, wahrscheinlich geht da kein Weg dran vorbei, wenn man eben nicht an die Renten oder an die Sozialsysteme heran möchte. Wird das dramatisch etwas verändern am Leben der Menschen? Wahrscheinlich nicht, sondern der Staat bewirtschaftet eben eine Sicherheits- und Verteidigungsfähigkeit, die der Großteil der Bürger ja auch möchte, wenn man Umfragen zufolge folgt. Was die Bürger mehr spüren werden, ist eben die wirtschaftliche Herausforderung. Und da ist eben das große Risiko, dass es vor allem die paar großen Firmen in Deutschland sind, unter anderem Volkswagen und andere, die momentan eben noch von China profitieren, nicht langfristig sehen, dass China-Geschäft in China zu Ende gehen wird und dass Wohlstand für Deutschland aus anderen Quellen kommen muss. Zum Beispiel hat der Handel mit den USA zugenommen, während der Handel mit China abgenommen hat. Das wird unter Trump jetzt mit Zöllen natürlich nochmal einen Schock erleben. Aber diese Idee, dass man durch Export, durch Handel mit Russland und China, das war sozusagen die Merkel-Jahre-Idee, dass das der Mechanismus ist, mit dem man Wohlstand für die deutschen Bürger absichern kann, das braucht einen Neudenken. Und das braucht ein Neudenken ziemlich schnell, weil es kann eben auch nicht sein, dass der Bürger es dann ausbadet, wenn Bayer, Volkswagen und so weiter in ein paar Jahren in große wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten werden durch ihr China-Geschäft.
Was auch nochmal wieder die Frage nach dem Green Deal Europas mit einschließt, ne, als eine der großen Themen in diesem Zusammenhang.
Genau.
Das war der Atlantic Talk Podcast mit Dr. Liana Fix vom US-amerikanischen Council on Foreign Relations. Haben Sie herzlichen Dank für Ihre Zeit, Ihre Einschätzung, Expertise und danke für das spannende Gespräch. Alles Gute für Sie.
Sehr gerne, jederzeit wieder. Alles Gute.
Und das wünsche ich auch Ihnen, die Sie sich die Zeit für den heutigen Atlantic Talk Podcast genommen haben. Vielen Dank für Ihr Interesse. Bleiben Sie sicher und hoffnungsvoll. Bis zum nächsten Atlantic Talk Podcast. Am Mikrofon verabschiedet sich bis dahin Ihr Host und Moderator Oliver Weiland.
Atlantic Talk. Sicherheits- und außenpolitische Analysen, Strategien und diplomatische Optionen. Ein Podcast der Deutschen Atlantischen Gesellschaft.